Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, alle Anträge auf hitzefrei wurden abgelehnt und wir machen eine Regierungspressekonferenz. Wir freuen uns, dass der stellvertretende Regierungssprecher, Herr Büchner, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien es in der Hitze zu uns geschafft haben. Und danke für Ihr Interesse. Der Freitag beginnt wie immer mit dem Ausblick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers. Herr Büchner, bitte.
Ja, so ist es. Morgen am Samstag, dem 29. Juni, verfolgt der Bundeskanzler das Achtelfinalspiel der Fußballnationalmannschaft gegen Dänemark vor Ort im Dortmunder Stadion. Der Bundeskanzler möchte mit seinem Besuch erneut seine besondere Wertschätzung für die Nationalmannschaft zum Ausdruck bringen und drückt ihr zusammen mit ganz Deutschland fest die Daumen. Der Bundeskanzler und die Bundesregierung freuen sich auf weitere spannende Spiele und hoffen weiterhin auf einen friedlichen Verlauf. Am Dienstag, den 2. Juli, finden die 16. deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Warschau statt. Der Bundeskanzler wird gegen 8 Uhr vom polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk mit militärischen Ehren an dessen Amtssitz empfangen. Im Anschluss daran folgt ein Gespräch beider Regierungschefs. Neben Fragen der bilateralen Zusammenarbeit wird es dabei auch um Europa und wirtschaftspolitische Fragen gehen. Im Zusammenhang mit der internationalen Sicherheitslage werden voraussichtlich auch die sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit sowie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine Schwerpunkte sein. Ab 9.45 Uhr findet dann im Rahmen eines Arbeitsfrühstücks die gemeinsame Plenarsitzung der Regierungskonsultation statt. Daran neben dem Bundeskanzler und Ministerpräsident Tusk alle anwesenden deutschen und polnischen Ministerinnen und Minister teil. Im Anschluss folgt gegen 11.10 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit Ministerpräsident Tusk. Am Mittwoch, den 3. Juli, tagt wie üblich um 11 Uhr das Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers. Ab 13 Uhr wird sich Bundeskanzler Scholz bei seiner zweiten Regierungsbefragung in diesem Jahr den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum stellen. Wie bei der Regierungsbefragung üblich wird der Bundeskanzler zu Beginn ein Statement zu einem aktuellen Thema halten. Daran schließen sich die Fragen der Abgeordneten an. Danach wird der Bundeskanzler um 14.30 Uhr den EU-Ausschuss des Deutschen Bundestags besuchen. Der Bundeskanzler wird sich mit den Mitgliedern des Ausschusses über aktuelle Fragen und Themen der Europapolitik austauschen. Am Donnerstag, den 4. Juli, wird der Kanzler um 11 Uhr an der Einweihung des Synagogenzentrums in Potsdam teilnehmen. Dem Bundeskanzler ist es wichtig, persönlich an der Eröffnung der Potsdamer Synagoge teilzunehmen, auch als Signal an alle Jüdinnen und Juden in Deutschland. Die Ansprache vor Ort hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Danach wird der Bundeskanzler ab 13.45 Uhr am Festakt anlässlich des 75. Jubiläums des Verbands Kommunaler Unternehmen e.V. teilnehmen. Die Veranstaltung findet im AXIKA-Kongresszentrum in Berlin statt. Gegen 14.10 Uhr wird der Bundeskanzler eine Rede halten und im Anschluss ein kurzes Bühnengespräch mit dem Verbandspräsidenten Dr. Ulf Kämpfer führen. Der Termin ist presseöffentlich. Soweit zu den Terminen des Bundeskanzlers.
Danke, Herr Büchner. Dann gehen wir zunächst mal auf die Termine. Gibt es Fragen? Fußball-EM, Ausgang offen, können wir hier auch nicht erklären. Montag. Was? Es gab eine Frage, Herr Blank, bitte, klar.
Können Sie vielleicht zusammenstellen und uns nachliefern, wer außer Herrn Bundeskanzler noch von den Kabinettsmitgliedern an dem Spiel nicht teilnimmt, sondern es beobachtet, live vor Ort? Ist vielleicht die Außenministerin dabei?
Das fürchte ich.
Können wir Handzeichen
können
geben?
Können wir versuchen, aber das können ja die Ressorts vielleicht selbst.
Genau. Kai, kann das zum Innenministerium sagen?
Also die Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser nimmt auch an dem Spiel teil.
Und die Außenministerin? Danke.
Geklärt.
Müssen wir prüfen. Ich hatte das Mikrofon nicht auf. Entschuldigung, war die Antwort des Außenministeriums.
Müssen wir prüfen.
Wiederholt. Gut. Red PK kann auch Spaß machen.
Ich sag Red PK kann auch Spaß machen.
Schauen wir mal, wie lange. Deutsch-polnische Regierungskonsultationen. Dann Regierungsbefragung. Da. Gut. Die Potsdam-Synagogenöffnung auch nicht. Gut, dann gibt es noch eine Ankündigung von Ihnen vorab, oder? Gab es da was? Okay, dann deutsch-polnische Regierungskonsultationen. Jetzt ist Verwirrung. Keine Fragen mehr zu den Terminen.
Gut. Dann
gibt es eine Vorabmitteilung von Ihnen, glaube ich.
Noch. Ja. Ja, ich möchte mich hier nochmal zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts äußern. Deutschland war schon immer ein Einwanderungsland. Das zeigt ein Blick in unsere Geschichte. Und wir als Bundesregierung sorgen nun dafür, dass Deutschland ein modernes und zukunftsfähiges Einwanderungsland mit einem Staatsangehörigkeitsrecht auf Höhe der Zeit ist. Gestern ist die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in Kraft getreten. Menschen, die in Deutschland leben, Deutsch sprechen und gut integriert sind, können nur nach 5 statt 8 Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Eine wichtige Neuerung ist auch, dass sie ihre bisherige Staatsangehörigkeit bei der Einbürgerung in Deutschland nicht mehr aufgeben müssen. Und die Lebensleistung der Gastarbeitergeneration wird endlich anerkannt, indem wir für diese Menschen Hürden bei der Einbürgerung abbauen. Die Voraussetzungen, unter anderem eine gelungene Integration, ausreichende Deutschkenntnisse sowie die eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts für sich und unterhaltsberechtigte Familienangehörige. Ganz klar, Rassismus, Antisemitismus oder jede andere Form von Menschenfeindlichkeit schließen eine Einbürgerung aus. Wer Deutscher oder Deutsche werden möchte, muss sich klar zu unseren Werten, unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zum Schutz jüdischen Lebens bekennen. Die Bundesregierung möchte insbesondere auch Fachkräften, die nach Deutschland kommen, eine faire Perspektive auf Einbürgerung geben und sie so langfristig in Deutschland halten. Wichtige Informationen finden Sie auf der zentralen Website www.einbürgerung.de, die gestern online gegangen ist. Außerdem gibt es im Publikationsportal der Bundesregierung eine neue Broschüre mit allen Informationen zum Herunterladen und Bestellen.
Dankeschön. Eine Nachlieferung.
Genau. Ich hatte mich bislang darum gekümmert, wo ich das Fußballspiel sehe, aber eine kurze Prüfung hat ergeben, dass die Bundesaußenministerin morgen ins Stadion nach Dortmund gehen wird, um das Spiel Deutschland-Dänemark live zu verfolgen.
Gut. Weitere Nachrichten sehe ich nicht. Dann Fragen zum Staatsangehörigkeitsrecht nochmal. Hatten wir auch am Mittwoch schon ausführlich. Dann kommen wir zu allen anderen Themen und ich hatte vorher aufgenommen mehrere Fragen zum Thema USA, Präsidentschaftsdebatte. Jörg Blankenship dann.
Dankeschön. Herr Büchner, als Regierungssprecher, nach dem TV-Duell und der Performance von Herrn Biden, rechnen Sie damit, rechnet die Bundesregierung damit, dass die Chancen für Herrn Trump nach dieser Nacht gestiegen sind?
Wie Sie wahrscheinlich schon vermuten, kommentieren wir hier nicht den Wahlkampf und mischen uns auch da nicht ein. Ganz allgemein möchte ich aber zum deutsch-amerikanischen Verhältnis sagen, dass der Bundeskanzler immer wieder betont hat, dass die USA für Deutschland ein enger Freund und Partner zugleich sind. Wir arbeiten abgestimmt und vertrauensvoll, bilateral und in vielen internationalen Bündnissen und Gremien wie der NATO, G7, G20 und den UN zusammen. Und auf dieser Grundlage spricht der Bundeskanzler regelmäßig mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden über Probleme und Herausforderungen, die uns in aller Welt umtreiben. Diese Gespräche werden vertraulich geführt und Sie wissen, dass der Kanzler Joe Biden sehr schätzt und Sie ein ausgezeichnetes persönliches Verhältnis haben. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Darf ich eine Zusatzfrage stellen? Wann hat denn der Bundeskanzler das letzte Mal mit Herrn Trump gesprochen und beabsichtigt er möglicherweise, mit Herrn Trump demnächst mal Kontakt aufzunehmen?
Das kann ich Ihnen aus der Lameng ehrlich gesagt nicht sagen. Das können wir aber gerne mal nachschauen und soweit wir können nachliefern.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen dazu, das sehe ich nicht. Dann können wir... Herr Möhle? Dann machen wir ein anderes Thema, bitte.
Ja, Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Meine Frage geht ans Auswärtige Amt. Herr Fischer, aktuell ermitteln die Staatsanwaltschaften Cottbus und Berlin gegen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes wegen des Verdachts, die Mitarbeiter sollen sogenannte Proxypässe für Afghanen unerlaubterweise mit Visa ausgestattet haben für die Einreise nach Deutschland. Können Sie uns sagen, A, ob es so ist, B, in wie vielen Fällen ist das dann passiert nach Ihrem bisherigen Kenntnisstand? Und in der Bürokratie wird ja sowas häufiger als Büroversehen dann dargestellt. Was sind denn die Gründe für dieses Büroversehen, wenn es eines ist? Danke.
Lassen Sie mich vielleicht einmal ganz grundsätzlich ausführen, dass unsere Visaverfahren nach Recht und Gesetz ablaufen und dass Sicherheit dabei höchste Priorität hat. Wir arbeiten hierbei Hand in Hand, eng und abgestimmt mit den Kolleginnen und Kollegen des Bundesinnenministeriums und den Sicherheitsbehörden zusammen, die bei jedem einzelnen Visumsverfahren beteiligt sind. Vor Erteilung eines Visums wird ein vielschrittiger Prozess durchlaufen. Es gibt dabei klare Regeln und Verfahren für jeden einzelnen Schritt, die in jedem einzelnen Visafall von den zuständigen Kolleginnen und Kollegen abgearbeitet werden. Da sind zum Beispiel die Sicherheitsbehörden zu beteiligen. Da werden je nach Fallkonstellation Ausländerbehörden oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einbezogen. Es erfolgen Identitätsfeststellungen und da werden Unterlagen intensiv geprüft. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Pakistan, werden unsere Kolleginnen und Kollegen hierbei auch von besonders geschulten Dokumenten und Visaberatern unterstützt, die die Bundespolizei an unsere Auslandsvertretung entsendet. Und erst wenn jeder einzelne Schritt ausgeführt ist und alle Erteilungsvoraussetzungen erfüllt sind, wird ein Visum durch unsere Kolleginnen und Kollegen erteilt. Zudem haben wir eine Reihe von Sicherheitsschleifen in die Verfahren eingebaut, wenn es zum Beispiel zu Ungereimtheiten kommt oder wenn wir Hinweise auf Ungereimtheiten bekommen, gehen wir diesen umgehend nach, klären diese auf und ziehen die daraus notwendigen Konsequenzen. Was Ihre konkrete Frage angeht, so kann ich bestätigen, dass die Staatsanwaltschaften Berlin und Cottbus in drei Verfahren Ermittlungen eingeleitet haben. Sie wissen, dass wir immer Schwierigkeiten haben, uns zu laufenden Verfahren zu äußern, aber ich glaube, das öffentliche Interesse überwiegt hier. Und deshalb würde ich in der Hoffnung auf Verständnis der Staatsanwaltschaften auch sagen, dass nach unseren Informationen bislang Informationen zu knapp 2 Dutzend Personen angefragt werden. Also wir gehen davon aus, dass es sich hierbei um weniger als 2 Dutzend Fälle handelt. Das sind die uns bekannten Fälle. Und nach jetzigem Stand waren alle materiellrechtlichen Einreisevoraussetzungen, die in einem Einreiseverfahren geprüft werden, erfüllt. Insbesondere sind die Sicherheitsüberprüfungen auch erfolgreich durchgeführt worden und in allen Fällen wurden auch die Identitäten der Personen zweifelsfrei festgestellt.
Dann möchte ich den letzten Teil der Frage wiederholen. Wie konnte es passieren, dass in diese afghanischen Proxypässe fälschlicherweise ein Visum für die Einreise nach Deutschland gestempelt wurde?
Ja, also vielleicht einfach zum Wesen eines Proxypasses. Ein Proxypass ist aus Sicht des Landes, das ihn ausstellt, ein gültiges Reisedokument. Also im Falle Afghanistans, und es handelt sich hier ausschließlich um afghanische Fälle, werden Proxypässe von afghanischen Behörden ausgestellt und werden sozusagen von den afghanischen de facto Behörden, aber auch von der Republik Afghanistan zuvor als reguläre afghanische Reisepässe angesehen. Sie sehen aus wie reguläre Reisepässe und sie fühlen sich an wie reguläre Reisepässe. Sie sind aus unserer Sicht allerdings, und das ist richtig, nicht visierfähig, weil bei Proxypässen es oft so ist, dass Dritte, zum Beispiel die Schwester, der Bruder, diesen Pass bei den Passbehörden abholt. Und für unser Verständnis ist es notwendig, dass der Pass vom sozusagen Passinhaber selbst abgeholt wird. Deshalb gelten Proxypässe zwar als sozusagen Möglichkeit, die Identität einer Person zu klären, aber sie sind eigentlich aus unserer Sicht nicht visierfähig. Das wird von Land zu Land anders gehandhabt. In einigen Ländern werden Proxypässe als reguläre Reisedokumente anerkannt. Wir tun das nicht. In diesem Fall ist es halt so, dass in Afghanistan es oft auch schwierig ist, die Pässe selber zu beantragen. Sie alle kennen die Sicherheitslage. Wenn man in der Provinz wohnt und die Passausgabestelle ist in einer der größeren Städte, dann ist es oft einfacher, das über einen Verwandten erledigen zu lassen. So, das ist der Hintergrund der Proxypässe. Und weil sie aussehen wie Originaldokumente und auch Originaldokumente sind, ist es natürlich naturgewiss nicht ganz einfach, in einem Visumsverfahren diese zu zu erkennen. Deshalb gibt es ja auch diese speziell geschulten Dokumenten- und Visaberater. Und wenn ein Proxypass erkannt wird, ist das normal und die Person trotzdem einreiseberechtigt ist, wie das in diesem Fall in all den genannten Fällen war, dürfte normalerweise der Proxypass nicht visiert werden, sondern es müsste ein Reisedokument für Ausländer ausgestellt werden. Und diese sogenannten RAFAs, auf die würde dann zurückgegriffen werden. Und sozusagen die Aufklärung ist ja auch durch die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Gange. Letztlich ist der Unterschied einfach, dass die vorgelegten Pässe halt in diesem Fall nicht visierfähig wären und dann so ein RAFA hätte ausgestellt werden müssen, der zur Einreise nach Deutschland berechtigt hätte. Das ist sozusagen der aktuelle Stand unserer Einreise und unserer eigenen internen Aufklärung. Aber damit sozusagen kann ich natürlich den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht vorgreifen.
Eine Frage. Ich hätte auch eine Nachfrage. Sie haben ja gesagt, Ihre Mitarbeiter in der Botschaft werden von hochspezialisierten Bediensteten der Bundespolizei unterstützt. Die haben diese Proxypässe auch nicht erkannt. Bei der Einreise in Deutschland haben die Bundespolizisten Hannover die Proxypässe aber sofort erkannt. Wie kann das sein?
Ich sozusagen, das ist Teil der Aufklärung. Was ich dazu sagen kann, ist, dass in der Tat Proxypässe visiert worden sind. Das hätte nicht passieren sollen. Letztlich hätten diese RAFAs ausgestellt werden müssen. Und das ist nicht passiert. Das ist der Bundespolizei bei der Einreise in Deutschland zu Recht aufgefallen. Und auf der Grundlage sind dann die Ermittlungen eingeleitet worden. Gleichzeitig ist es aber so, dass all die Personen, um die es hier geht, die verschiedenen Aufnahmeprogramme erfolgreich durchlaufen haben. Das heißt, sie sind in zum Beispiel das Bundesaufnahmeprogramm aufgenommen worden. Ihre Verfolgungsgeschichte in Afghanistan ist überprüft worden. Sie sind mit ihren Dokumenten aus Afghanistan nach Pakistan eingereist. Dort sind ihre Identitäten zweifellos festgestellt worden. Dort sind auch die Sicherheitsüberprüfungen gelaufen. Auch die sind erfolgreich gelaufen. Sozusagen das gesamte Verfahren ist durchlaufen worden. Und auf dieser Grundlage ist diesen Personen die Einreise nach Deutschland gestattet worden. Das Einzige, was sozusagen aufgetaucht ist, ist, dass das Visum nicht in das davor vorgesehene Dokument geklebt wurde. Und es hätte in dieses RAFA-Dokument hätte ausgestellt werden müssen und es hätte nicht dieser Proxypass letztlich visiert werden sollen. Das ist, glaube ich, die Geschichte. Und ich glaube, man muss einfach darauf hinweisen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen weltweit pro Jahr rund 2 Millionen Visa ausstellen. Und das ist sozusagen, da sind Hunderte von Kolleginnen und Kollegen darum bemüht, das nach Recht und Gesetz zu machen. Und alle und Sicherheitsüberlegungen haben dabei allerhöchste Priorität. Und wie wir auch in diesem Fall sehen, waren ja auch die Sicherheitsinterviews alle erfolgreich, sonst wären die Leute gar nicht auf die Charterflüge gekommen. Gleichzeitig ist es so, dass es ging um Menschen, die auf 2 verschiedenen Charterflügen waren, dass wir unsere Verfahren angepasst haben und jetzt im Visumsverfahren, wie zuvor schon, von den Dokumentenberatern die eingereichten Unterlagen überprüft werden. Jetzt wird aber als zusätzliche Sicherheitsschleife direkt vor Abflug noch einmal werden sich die Reisedokumente angeschaut und wo es Fragen gibt, werden die vor Abflug dann abschließend geklärt und gegebenenfalls dann ein RAFA ausgestellt, wenn in dem Moment nochmal festgestellt wird, dass es sich zum Beispiel um einen Proxypass handelt oder andere Fallkonstellationen, einen afghanischen Pass, der nochmal verlängert wurde, obwohl wir zum Beispiel Gültigkeitsdauern von 10 Jahren sozusagen von länger als 10 Jahren nicht anerkennen. Und manchmal passiert es in Afghanistan, dass Pässe einfach auch aufgrund von Passmangel dann nochmal verlängert werden, was wir aber dann sozusagen finden würden, dass das kein visierfähiger Pass ist.
Jetzt hat Herr Blank dazu noch eine Frage.
Also die erste Frage zählt nicht, weil wir kennen das Wort Rafa ja nur in einem anderen Zusammenhang aus Ihrem Mund. Können Sie das nochmal auflösen? Dann habe ich aber eine inhaltliche Frage. Es heißt, dass gegen Mitarbeiter des Auswärtigen Amts ermittelt wird. Wie viele sind das und sitzen die in Islamabad oder was sind das für Menschen? Und eine Frage an Herrn Kall, weil ja auch die Bundespolizei angesprochen worden ist im Anschluss an die Frage von Herrn Möhle. Sie sind da ja wahrscheinlich auch eingebunden in die Aufklärung dieser Fälle. Wie können Sie sich das erklären, dass von den Experten in Pakistan nicht erkannt worden ist, dass es eigentlich ein nicht korrekter Pass für diesen Weg gewesen ist und dann in Hannover schon? Und eine Anschlussfrage an Herrn Kall dazu auch. Können Sie mal erläutern bitte, was droht denn, also erstens, was wird denen vorgeworfen, wissen Sie das, sowohl den Mitarbeitern des Auswärtigen Amts als auch den Menschen, die jetzt verdächtig sind auf afghanischer Seite, und was würde denen drohen, werden die ausgewiesen, wenn sie verurteilt werden, oder was ist damit?
Also vielleicht zu Ihrer ersten Frage, Sie fragten ja, was ist Rafa, ich dachte, ich hätte das vorhin gesagt, das ist ein Reiseausweis für Ausländer, der ausgestellt wird, wenn sozusagen andere Reiseidentitätsdokumente nicht vorhanden sind.
Die Aufschlüsselung von Rafa. Danke.
Ja. Herr Blank, es tut mir leid, ich kann leider nur sehr knapp auf Ihre Fragen antworten, weil das Teil der Aufklärung ist, die da natürlich stattfindet. Das entnehmen Sie ja auch der sehr umfassenden Antwort von Herrn Fischer, wie es dazu gekommen ist, dass da wird sicherlich die Bundespolizei ihren Teil zur Aufklärung leisten und genau diese Frage klären, und auch die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen werden diese Frage sicherlich klären, und was den jeweiligen handelnden Personen vorgeworfen wird, ist allein eine Frage an die Staatsanwaltschaft, die können wir von hier aus sicher nicht beantworten. Insgesamt kann ich aber noch mal sagen, das hat Herr Fischer ja auch am Anfang gesagt, bei Aufnahmen aus Afghanistan, da geht es ja um besonders gefährdete Personen, die wir aus Afghanistan in Deutschland aufgenommen haben. Das erfolgt nach einer sehr strikten Einzelfallprüfung, die immer weiter verschärft wurde, um die Sicherheit weiter zu erhöhen. Dafür haben wir das Programm ja zwischenzeitlich ausgesetzt. Sie wissen, dass die Zahlen deutlich niedriger sind als die, über die mal gesprochen wurde bei diesem Aufnahmeprogramm, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass auf Sicherheit da höchsten Wert gelegt wird, auch mit einem hohen Aufwand diese Sicherheitsinterviews durch die Sicherheitsbehörden geführt werden, zusätzlich zu natürlich allen Abgleichen und Abfragen in den Datenbanken der Sicherheitsbehörden. Und das hat Herr Fischer ja auch beschrieben mit den zusätzlichen Sicherheitsschleifen, die da eingezogen worden sind. Und wenn es Auffälligkeiten, Vorfälle so wie jetzt gibt, dann wird denen natürlich sehr intensiv nachgegangen. Und nochmals, die Bundespolizei wird da ihren Beitrag leisten.
Herr Fischer, hatten Sie was gesagt zu den Angehörigen des Auswärtigen Amts, gegen die ermittelt wird? Das ist mir dann entgangen.
Naja, sehen Sie mir nach, dass sozusagen ich bis an den Rand dessen gegangen bin, was ich in einem laufenden Ermittlungsverfahren sagen kann. Ich kann bestätigen, dass gegen wenige Mitarbeiter des Auswärtigen Amts ermittelt wird, aber auch vielleicht auch das eine wichtige Information. Die Staatsanwaltschaften selber haben sich noch nicht an uns gewandt.
Frau Buschow zu dem Thema.
Ja, und auch noch mal zwei Nachfragen an Herrn Fischer. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, gehen Sie Stand jetzt aber nicht davon aus, dass Leute mit gefälschten Pässen, mit gefälschter Identität, soweit man das eben sagen kann, durch diese Prüfungen eingereist sind. Ist das richtig oder muss das nachträglich noch mal überprüft werden? Und zu den Fällen, Sie haben gesagt, ausschließlich Afghanen und zum Teil Bundesaufnahmeprogramm, oder sind die alle im Bundesaufnahmeprogramm? Und um da zeitlich nachzufragen, Herr Kall hat es ja gerade erklärt, es wurde ja deutlich verschärft, auf Eis gelegt, sind die alle durch diese strengen Sicherheitsüberprüfungen gegangen?
Nach meinem Kenntnisstand sind die Personen alle durch diese strengen Sicherheitsüberprüfungen gegangen. In allen Fällen wurden die Einreisevoraussetzungen überprüft und für gegeben erfunden, gegeben erklärt. Es geht dabei um zwei Charterflüge, die Anfang des Jahres nach Deutschland gekommen sind, wo halt Personen mit diesen Proxy-Pässen angetroffen wurden, die visiert waren, also mit einem Visa versehen waren. Und letztlich ist es so, dass auf diesen Charterflügen Personen aus dem Aufnahmeprogramm oder aus dem Aufnahmeverfahren für besonders gefährdete Gruppen aus Afghanistan stehen, sowie auf dem Bundesaufnahmeprogramm oder dem Ortskräfteverfahren. Bei all diesen Personen ist sozusagen eine Fluchtursache gegeben. Sie mussten sich Verfolgung in Afghanistan vergegenwärtigen, entweder weil sie als Ortskräfte für die Bundesregierung gearbeitet haben oder weil sie sich zivilgesellschaftlich so engagiert haben oder beruflich so engagiert haben, dass die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass sie ins Visier der Taliban geraten. Und das ist alles geprüft worden. Die Identitäten der Personen sind geprüft worden. Die Sicherheitsüberprüfungen haben stattgefunden und auf der Grundlage ist über die Einreise entschieden worden. Gleichzeitig ist es so, dass ihre Einreise nicht in Frage stand. Sozusagen einzig das Dokument, was zur Einreise verwendet wurde, dazu gab es Fragen. Wie wir hier schon herausgearbeitet haben, geht es dabei hauptsächlich um Proxypässe oder zum großen Teil um Proxypässe, den Betroffenen hätte aber ein sogenannter Reiseausweis für Ausländer ausgestellt werden müssen. Das sind die beiden Verfahren, um die es in Berlin und Cottbus geht. Und dann gibt es ein älteres Verfahren, das ist, glaube ich, vor anderthalb Jahren eingeleitet worden. Da geht es um genau eine Person. Das war auch schon mal damals Gegenstand der Bundespressekonferenz. Da ging es darum, dass wir zunächst dieser Person das Visum abgelehnt hatten. Diese Person hat dann vor einem Verwaltungsgericht geklagt. Im Ergebnis ist es so gewesen, dass wir gerichtlich verpflichtet worden sind, dieser Person ein Visum auszustellen. Und bei der Visumsausstellung kam es dann zu Fragen hinsichtlich des Reisedokuments dieser einen Person. Das ist sozusagen der andere Fall.
Dann können wir das Thema wechseln und Frau Jeckel wäre dran.
Ich hätte zwei verschiedene Fragen an das BMBF.
Dann, Herr Ratz, habe ich gesehen.
Frau Stark-Watzinger ist am Mittwoch vor dem Bildungsausschuss aufgetreten zu der Fördermittelaffäre. Da blieben aber noch einige Fragen offen. Zum Beispiel, um auf Nachfragen der Presse zu reagieren, das ist die Erzählung des BMBF, wurde im BMBF auf Fachebene eine Übersicht der Unterzeichner des offenen Briefes erstellt, die in Verbindung mit dem BMBF stehen. Die Liste wurde aber dann nie an das Pressereferat geschickt. Wie passt das zusammen? Warum hat man eine Liste erstellt, um sich auf Presseanfragen vorzubereiten, aber das Pressereferat hat diese Liste nie bekommen? Und die zweite Frage wäre, wer hat diese Liste erstellt? Die Ministerin hat uns schon erklärt am Mittwoch, es war nicht sie und es war nicht der Leiter der Fachabteilung 4. Aber wer war es? Also das ist jetzt hier eine ganz wichtige Frage.
Vielen Dank. Achso, ja. Habe ich schon. Ja, ist offen. Okay, ja, danke schön. Ich habe da den Äußerungen der Ministerin im Ausschuss nichts hinzuzufügen. Die stehen jetzt für sich zu dem Sachverhalt.
Sie hat mehrmals gesagt, dass sie um die Aufklärung dieses Sachverhaltes auch in der Öffentlichkeit bemüht ist. Wie passt das jetzt zusammen, dass sie sich zu diesen elementaren Fragen, die auch verschiedene Politiker in dem Ausschuss kritisiert haben, dass sie nicht beantwortet wurden und jetzt wollen sie sich weiterhin nicht dazu äußern? Also entweder man will aufklären oder eben nicht.
Die Ministerin hat sich ja sehr ausführlich zu dem Sachverhalt geäußert im Ausschuss und war ja auch noch in der Regierungsbefragung und hat wirklich zu sehr vielen Fragen umfassend Stellung genommen. Und ich denke, das kann man jetzt für so für sich stehen lassen.
Ja.
Ich hätte noch eine zweite Frage an das BMBF. Frau Stark-Watzinger erklärte uns am Mittwoch im Ausschuss, die Fördermittelvergabe für Forschung erfolgt ausschließlich nach wissenschaftlichen Prinzipien und nicht nach politischen. Wenn das BMBF aber bei knapper Haushaltslage einem FDP-nahen Think Tank, wo auch die Ministerin Mitglied ist und mehrere Parteikollegen Mitglied sind, 800.000 Euro Fördermittel gibt, und andere Forschungsprojekte streichen lässt, ist das aus Ihrer Sicht, war das eine politische Erwägung oder war das eine wissenschaftliche Erwägung?
Ich gehe davon aus, dass Sie die Einrichtung des Ludwig-Erhard-Forums meinen. Da kann ich nur zu sagen, dass die Entscheidung zur Förderung auf einen Beschluss des Haushaltsausschusses zurückgeht. Und bei entsprechenden Nachfragen müssen Sie sich dann bitte an den Haushaltsausschuss des Bundestags wenden.
Also dass der Haushaltsausschuss am Ende beschließt, wer dann letztendlich die Gelder bekommt, ist klar. Aber bevor der Haushaltsausschuss das beschließt, muss ja erstmal jemand auf die Idee kommen, diesen Punkt überhaupt in den Haushalt des BMWF zu schreiben. Und das passiert ja auf Ministerialebene.
Jetzt müsste zu einer Frage kommen.
Genau, also
das ist jetzt schon die zweite Nachfrage.
Das war eine Nicht-Antwort. Inwiefern wurde da eben doch auf Ministerialebene entschieden, dass diese Förderung passieren soll?
Also kann ich nur so insofern ausführen, dass Grundlage für diese Förderung der Beschluss des Haushaltsausschusses war im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens für das Jahr 2022. Und explizit wurden hier durch den Bundestag zusätzliche Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt. Ich kann noch ergänzen, dass Bundesministerin Stark-Watzinger an keiner Stelle in dem genannten Förderprozess beteiligt war.
Ich habe keine Fragen mehr zu dem Thema. Dann wechseln wir und Herr Ratz ist dran, dann auch Herr Münchenberg mit einem neuen Thema.
Ja, vielen Dank. Frage an Herrn Büchner. Es geht um den Fall des US-Journalisten Gershkovic, der nun mehr oder weniger in Moskau vor Gericht steht. Gibt es innerhalb der Bundesregierung Erwägungen bzw. Gespräche mit US-Regierungsvertretern bezüglich eines möglichen Austauschs, an dem dann auch der womöglich Tiergartenmörder Krassikow beteiligt sein könnte? Danke.
Also ich kann dazu keine Auskunft geben. Ich gucke aber mal zu meiner
Rechnung. Auswärtiges Amt.
Also ich kann vielleicht einfach grundsätzlich dazu sagen, wir haben Russland immer wieder aufgefordert und das möchte ich auch heute wiederholen, Ivan Gershkovic und alle in Russland aus politisch Gründen inhaftierten unverzüglich und bedingungslos freizulassen. Wir beobachten ja schon seit Längerem, dass gerade auch ausländische Journalistinnen und Journalisten in Russland bewusst eingeschüchtert und in ihrer Berichterstattung eingeschränkt werden. Und der Fall Gershkovic ist sozusagen der Fall, der am weitesten geht und wo jemand seiner Freiheit beraubt wurde für die Ausübung seines Rechts auf journalistische Berichterstattung. Und was den anderen Themenkomplex angeht, dazu hat Herr Büchner sich ja gerade geäußert. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Kleiner Zusatz, Herr Fischer, die russische Regierung hat ja unlängst auch gegen deutsche Medien, soll ich sagen, Strafmaßnahmen verhängt, mehr oder weniger. Inwieweit gibt es da Befürchtungen im Auswärtigen Amt, dass es zu einem Fall, zu einem deutschen Fall Gershkovic kommen könnte?
Naja, wie Sie wissen, haben wir die Reise- und Sicherheitshinweise für die russische Föderation verschärft. Die Einstufung, dass von Reisen nach Russland abgeraten wird, wurde geändert zu dringend abgeraten. Und diese Empfehlung gilt selbstverständlich auch für deutsche Journalistinnen und Journalisten in Russland. Jeder von Ihnen und jede von Ihnen sollte prüfen, ob Ihre Anwesenheit in Russland weiterhin zwingend möglich ist. Und dazu gehört auch die Prüfung, ob eine Ausreise in Betracht gezogen wird. Wir wissen, dass Russland willkürlich gegen Oppositionelle vorgeht, willkürlich gegen Journalistinnen und Journalisten vorgeht. Und wir wissen seit dem Fall Gershkovic auch, dass dies ausländische Korrespondentinnen und Korrespondenten in Russland betreffen kann.
Dann wechseln wir das Thema. Herr Münchenberg ist dann.
Herr Münchenberg vom Deutschlandfunk. Eine Frage an Herrn Büchner. Herr Büchner, es gibt jetzt einen Bericht, wonach der Kanzler im Zollstreit mit China sich für gleich hohe Zölle ausgesprochen hat. Können Sie bestätigen, gibt es entsprechende Überlegungen im Kanzleramt dazu?
Es ist gut, dass die Kommission mit der chinesischen Seite Gespräche führt, um möglichst bald eine einvernehmliche Lösung zu finden. Das kann ich dazu sagen. Und wie die Bundesregierung bereits verschiedentlich deutlich gemacht hat, wäre eine einvernehmliche Lösung sehr wünschenswert und der richtige Weg in internationalen Handelsbeziehungen. Klar ist aber auch, dass wir von der chinesischen Seite ernsthafte Bewegungen und Fortschritte benötigen. Ganz grundsätzlich, China hat es in der Hand, zu einem Level Playing Field beizutragen. Die Gespräche werden von der Europäischen Kommission geführt und sie ist auch die Herrin des Verfahrens nach der EU-Antisubventionsverordnung. Die Bundesregierung unterstützt diese Gespräche. Sie hat immer betont, worum es geht, worum es weitergehen muss, nämlich den freien und fairen Wettbewerb zu schützen und nicht auf Dauer gegenseitig neue Schranken aufzubauen. Und deshalb hat sie sich von Anfang an dafür ausgesprochen, dass bei den Antisubventionsuntersuchungen alle relevanten Interessen berücksichtigt und sorgsam ausbalanciert werden. Zugleich gilt weiterhin der Appell an China, sowohl seine Überkapazitäten als auch seine regelwidrigen Subventionen zu adressieren. Dies hat die Bundesregierung auch in ihren eigenen Kontakten mit den verschiedenen Akteuren zum Ausdruck gebracht. Und wir bitten um Verständnis dafür, dass wir zu Inhalten von einzelnen Gesprächen und Verhandlungen keine Angaben machen können.
Zusatz, ja.
Dann frage ich anders, wie steht denn der Kanzler zum Vorstoß der Kommission, gestaffelte Ausgleichszölle jetzt für chinesische E-Autos zu erlassen? Der Vorschlag liegt ja auf dem Tisch.
Mehr als das, was ich Ihnen eben vorgetragen habe, kann ich dazu leider nicht sagen.
Aber dazu noch eine Frage von Herrn Packhoff.
Ja, danke. Rechnen Sie oder hoffen Sie denn noch auf eine Einigung vor dem 4. Juli? Herr Scholz hat ja beim BDI gesagt, es sei noch ein bisschen Zeit.
Ja, wir sind immer optimistisch.
Okay, dann könnten wir noch mal ein anderes Thema haben. Herr Krüger hat eins.
Das ist noch mal im Zusammenhang mit Visa. Ich habe nur die Stelle vorher nicht so schnell gefunden. Der Bundestagsabgeordnete der AfD, Peter Bistron, hat in der Befragung der Bundesministerin das Äußern im Bundestag geäußert. Ihm liege eine E-Mail des Referats 509 im Auswärtigen Amt, das ist, wenn ich es richtig weiß, das Visa-Referat vor. Können Sie was dazu sagen oder ist Ihnen bekannt, wie Herr Büstron in Besitz dieser E-Mail gekommen ist?
Ich könnte darüber spekulieren.
Sorry. Ich könnte nur darüber spekulieren, wie Herr Büstron Dokumente aus dem Auswärtigen Amt oder angebliche Dokumente aus dem Auswärtigen Amt in die Hände bekommen hat. Das würde ich aber hier nicht tun. Und was war die andere Frage?
Das war die Frage.
Gut, dann wechseln wir nochmal das. Oder Frau Gesshäuser dazu? Dann ist Herr Salett dran, dann Frau Gesshäuser. Bitte.
Ja, zu einem anderen Thema mit einer Frage an das BMWK und an den Regierungssprecher und dann nochmal zu einem anderen Thema ans BMDV. Auf den Auslandsreisen des Wirtschaftsministers gibt es ausschließlich vegetarische und vegane Verpflegung. Warum überlässt der Minister die Auswahl nicht den Fluggästen und mit welcher Begründung hat er das wann eingeführt? Und dann auch an den Regierungssprecher, gibt es Pläne des Bundeskanzlers, eine ähnliche Regelung einzuführen? Danke.
Also kann ich Ihnen sagen, das wurde als Standard einmal so eingeführt. Es gibt da keine schriftliche Regelung und bisher haben sich auch keine Mitreisenden beschwert darüber. Und man kann auch im Vorfeld sondern ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil wir auch diese Reisen machen, ein anderes Essen bestellen, also Fleisch bestellen für den Flug. Es ist also kein Zwang, dass man das Fleisch nicht essen darf auf dem Flieger. Und bei den Terminen, die wir dann auch haben in den unterschiedlichen Reisen, gibt's auch ganz viele Fleischgerichte und da auch nicht nur vegetarisches, sondern viel Fleisch. In jeder Form. Jeder kommt aufs Land natürlich an, welches Land das Fleisch gestattet.
Pläne für die Reise des Bundeskanzlers sind mir nicht bekannt. Beschwerden über das Essen dort an Bord auch nicht.
Gut. Nochmal Rückfrage. Also im BMWK weiß man nicht, wann das genau eingeführt worden ist und mit welcher Begründung.
Es wurde als Standard einmal so eingeführt. In der Tat liegen mir hier keine schriftlichen Erkenntnisse dazu vor.
Dann ist Frau Gesshäuser mit einem anderen Thema dran. Wenn Sie dann noch ein anderes haben, dann kommen Sie wieder in die Liste.
Dankeschön. Zwar möchte ich sprechen über die Planungen des serbischen Präsidenten Vucic, die größte Lithiummine Europas möglicherweise nun doch zu eröffnen 2028. Anfang der Woche gab es da eine Pressekonferenz und Vucic sagte da wörtlich, ich zitiere es auf Englisch, weil es einfacher ist. We won't even try to start until the Germans guarantee that we will have clean rivers and mountains, that there will be dump which meets all European standards. Über welche Garantien ist die Bundesregierung da im Gespräch?
Also falls das an mich geht, kann ich nur sagen, zu dem Thema müsste ich mich erstmal schlau machen.
Könnte natürlich an Sie gehen, könnte auch ans BMWK gehen.
Mir liegen dazu keine Erkenntnisse derzeit vor. Falls es was nachzureichen gibt, mache ich das gerne.
Dafür wäre ich dankbar.
Dann wechseln wir wieder das Thema. Frau Jeckel wäre noch mal dran und Herr Sallet auch.
Ich glaube, der Kollege war vor mir. Ich versuche mich wirklich kurz zu fassen, aber es ist ein kleines bisschen kompliziert. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Terrorbekämpfung definiert den Begriff terroristische Straftaten wie folgt. Erstens Mord und Totschlag, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechen. Das müsste in Bezug auf die neue Abschiebregelung wegen Terrorverherrlichung jetzt bedeuten, die Verherrlichung jeglicher Kriegsverbrechen oder terroristischer Straftaten nach dieser Definition könnte zur Abschiebung führen. Und im Kabinettsentwurf wird jetzt gar nicht unterschieden, ob das jetzt eine Terrorverherrlichung aus dem islamistischen Spektrum ist oder aus einem anderen. Sie, Herr Kall, sagten uns aber am Mittwoch, dass diese Regelung vor allem auf Verherrlichungen aus dem islamistischen Spektrum abzielt. Jetzt meine Frage, auf welcher Rechtsgrundlage soll denn dann die eine Terrorverherrlichung zur Abschiebung führen und die andere nicht? Also mir fehlt jetzt immer noch da eine Differenzierung, wie genau das abgegrenzt werden soll.
Also Frau Hedges, ich habe hier Beispiele genannt am Mittwoch und gesagt, was das Ziel ist, aber natürlich betrifft das terroristische Straftaten aus unterschiedlichen Bereichen. Wir sind nur eben, und das habe ich ja hier ausgeführt, seit dem 7. Oktober 2023, seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel und den Reaktionen darauf, dem Gazakrieg, der Emotionalisierung, der Radikalisierung, die wir auch hier sehen, mit einer Welle von islamistischen Hasspostings und Verherrlichung des Terrors, insbesondere der Hamas, konfrontiert. Deswegen habe ich das als ein wesentliches Beispiel genannt. Und wir haben das mutmaßlich islamistische Messerattentat, bei dem der Polizeibeamte Rufen Lauer gestorben ist, in Mannheim erleben müssen und danach wieder eine Welle von Videos von Hasspostings, die diese Tat verherrlicht haben. Und da wird ja wegen Mordes ermittelt durch den Generalbundesanwalt. Insofern haben Sie da auch eine Tat angeführt, die als terroristische Straftat dann eben auch gilt. Und was ich am Mittwoch auch gesagt habe, ist, dass die Ausländerbehörden, die ja in diesem Fall eine mögliche Ausweisungsentscheidung prüfen, natürlich alle Merkmale dafür prüfen müssen und begründen müssen und dann eben im Einzelfall auch begründen müssen, dass dort eine terroristische Straftat, also nicht irgendeine Tat, sondern eine terroristische Straftat begrüßt, gebilligt, verherrlicht wurde. Und natürlich gibt es dafür im Rechtsstaat hohe Hürden, weil eine Ausweisungsentscheidung eine sehr schwerwiegende Entscheidung ist, dass jemand Deutschland verlassen muss, vielleicht auch jemand, der schon länger hier gelebt hat. Und mit dieser Entscheidung wird es sich keine Ausländerbehörde leicht machen. Insofern gibt es da natürlich rechtsstaatliche Hürden und müssen das Ausweisungsinteresse, das in diesem Fall dann besonders schwer wiegt, trotzdem weiterhin auch gegen das Interesse, in Deutschland zu bleiben, abgewogen werden und diese Abwägungsentscheidung auch begründet werden und letztlich, wenn derjenige dann dagegen klagt, dann auch vor den Verwaltungsgerichten überprüft werden. Also besteht dagegen natürlich Rechtsschutz. Und deswegen haben wir auch deutlich gesagt, dass zum Beispiel ein Liken eines Postings dafür nicht ausreicht aus unserer Sicht, sondern es wirklich um schwerwiegende Hassvideos, Postings geht, wo Terror verherrlicht wird.
Genau, Sie haben jetzt schon genannt, terroristische Anschläge der Hamas zum Beispiel, wenn die verherrlicht werden. Jetzt nach dieser Definition müsste ja dann auch ein Like oder ein befürwortender Kommentar von Kriegsverbrechen, die von anderen Kriegsparteien begangen werden, eben auch dazu führen können, dass jemand abgeschoben wird. Verstehe ich das richtig? Also dass das eben nicht nur sich auf zum Beispiel Terror der Hamas, sondern eben auch auf Terrorismus nach dieser sehr viel breiteren Definition, dass das dann auch gilt.
Das habe ich ja gerade gesagt, also dass wir mit islamistischer Terrorpropaganda besonders stark konfrontiert sind gerade. Auch am Mittwoch gesagt, dass das Bundeskriminalamt seit Oktober über 10.000 Hasspostings hat löschen lassen. Nicht alle aus dem islamistischen Bereich, aber viele. Und dass wir das deshalb beispielhaft nennen, aber Ihnen gerade in der vorherigen Antwort ja auch gesagt, dass terroristische Straftaten Das ist der Gesetzeswortlaut, ja. Und dann wird ausgelegt, ist das eine terroristische Straftat, die da verherrlicht wurde, ja. Und ja, eine terroristische Straftat kann auch zum Beispiel ein Massaker an einer Zivilbevölkerung sein und damit ein Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach der Definition, die Sie ja da zitiert haben.
Herr Salet, neues Thema.
Ja, mit einer Frage ans BMDV. Der Verkehrsminister hat in China eine Absichtserklärung zum Datenverkehr unterschrieben und der Bundeskanzler sagte in Brüssel, das sei so nicht vereinbart gewesen, entspreche nicht der China-Strategie. Und also warum hat Herr Wissing diese Erklärung unterzeichnet und wie reagiert das Ministerium auf den Vorwurf, dass das nicht abgesprochen war?
Na, da bitte ich einmal um Verständnis, dass es sich hierbei um regierungsinterne Abstimmungen handelt. Die kommentieren wir ja grundsätzlich nicht und so würde ich es auch in diesem Fall halten und auch die Worte des Kanzlers hier von dieser Stelle nicht interpretieren.
Gibt es weitere Fragen zu diesem oder anderen Themen? Herr Pakon.
Ja, danke zum EU-Gipfel. Herr Scholz hat sich ja öffentlich für Frau von der Leyen ausgesprochen. Herr Büchner, können Sie sagen, ob Deutschland auch formell für Frau von der Leyens Nominierung gestimmt hat?
Also meines Wissens hat der Bundeskanzler sich ja da ganz klar erklärt. Der formelle Abstimmungsprozess im Rat gelaufen ist, müssten wir im Zweifel nachliefern.
Danke, dann hätte ich eine Nachfrage an Frau Hartmann. Der Finanzminister hat ja im Vorfeld Bedingungen für die Unterstützung von der Leyen aufgestellt, unter anderem, dass keine neuen EU-Schulden gemacht werden. Nun gab es ja so eine Zusage von Frau von der Leyen nicht. Hat der Finanzminister seine Bedingungen aufgegeben?
Also ich habe den Worten des Ministers ja nichts hinzuzufügen von hier aus.
Dann hätte ich, wenn ich darf, noch eine andere Frage zum Thema EU-Gipfel. Und zwar wurde da ja auch die strategische Agenda verabschiedet. Unter anderem wird da das Thema Verteidigungsindustrie angesprochen. Und es steht, man will alle Optionen prüfen zur Finanzierung der europäischen Verteidigungsindustrie. Schließt das aus Sicht der Bundesregierung auch die Prüfung neuer EU-Schulden oder Eurobonds mit ein?
Wer kann das?
Entweder Herr Büchner oder Frau Hartmann.
Gestern hat sich der Bundeskanzler ja in der Pressekonferenz nach dem ER schon geäußert und Eurobonds auch im Zusammenhang mit Verteidigungsausgaben ja eine klare Absage erteilt.
Das heißt, es ist bei aller Optionen nicht mit eingeschlossen?
Das ist das, was ich dazu im Moment für Sie habe. Ich könnte vielleicht noch zu dem Thema von der Leyen direkt noch nachliefern. Wir haben ja, ich habe hier jedenfalls ganz klar, dass der Europäische Rat Ursula von der Leyen erneut als Kommissionspräsidentin vorgeschlagen hat. Und selbstverständlich, der Bundeskanzler hat sich im Vorfeld schon dafür ausgesprochen. Deshalb würde ich mal sagen, es ist denklogisch ganz klar, dass auch der Bundeskanzler formal dieser Empfehlung zugestimmt hat.
Danke.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Gibt's weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Schönes.
Ich würde gerne noch etwas sagen.
Jetzt gibt's doch noch Nachträge.
Ja. Noch ist nicht. Genau. Ich hatte sozusagen, da ich zu spät gekommen bin, verzichtet darauf, das aktiv zu machen, weil ich dachte, es gibt eine Frage. Aber da es die Frage nicht gibt, möchte ich die Gelegenheit doch nutzen, hier etwas zu der Genehmigung neuer Siedlungen durch die israelische Regierung zu sagen. Und zwar, wir verurteilen die Genehmigung neuer Siedlungen durch die israelische Regierung, die sogenannte Legalisierung von israelischen Außenposten sowie die Genehmigung neuer Wohneinheiten klar und deutlich. Die israelische Politik des Siedlungsbaus in den besetzten palästinensischen Gebieten stellt einen gravierenden Verstoß gegen geltendes Völkerrecht dar und untergräbt die Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung. Der Ausbau von Siedlungen gefährdet den Frieden und die Sicherheit aller Menschen in der Region. Wir fordern die israelische Regierung daher zur sofortigen Rücknahme der Beschlüsse auf. Und dass die Annahme des israelischen Sicherheitskabinetts, des von Finanzminister Smotrich und Minister Ben-Gvir eingebrachten Vorhabens eine Reaktion auf die kürzliche Anerkennung Palästinas durch unterschiedliche Staaten sein sollen, erachten wir als besonders verstörend und zynisch. Eine dauerhafte Lösung des Konflikts kann es nur mit und nicht gegen eine reformierte palästinensische Behörde geben. Alle Maßnahmen, die zu einer Schwächung der palästinensischen Behörde führen, lehnen wir deutlich ab.
Dazu gibt es Nachfragen. Fangen wir mit Herrn Dauphinier an, Frau Jeckel, Herr Krüger.
Ja, Herr Fischer, Sie verurteilen immer diesen Siedlungsbau. Was tun Sie konkret, um das zu stoppen? Ich meine, es werden jetzt ja Fakten geschaffen. Jede Woche, jeden Tag wird ja dann in der Westbank. Was tun Sie konkret als Bundesregierung, um das zu stoppen?
Ja, wir arbeiten auf den verschiedensten Ebenen gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern daran, hier zu größerer Einsicht bei der israelischen Regierung zu kommen. Das betrifft die Arbeit auf Ebene der UN. Sie wissen, dass es verschiedene UN-Resolutionen gibt, die den Siedlungsbau verbieten und untersagen. Wir tun das natürlich auch in den Gesprächen mit der israelischen Regierung, wie zuletzt die Außenministerin vor wenigen Tagen bei ihrem Besuch in Israel und auch in den palästinensischen Gebieten. Da hat sie diese Themen ja zum Beispiel in ihrer Herzliya-Rede umfassend auch angesprochen und gesagt, zum Beispiel in der gegenwärtigen Situation ist es gefährlich und fügt Israel selbst Schaden zu, etablierte Strukturen der palästinensischen Behörde zu zerstören und zu destabilisieren. Und sie hat auch nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass die israelische Regierung endlich die Finanzmittel, die der palästinensischen Behörde nach dem Vertragssystem von Oslo zustehen, freigibt. Das ist die eine Ebene. Auf der anderen Ebene, darüber haben wir auch schon gesprochen, hat es zum Beispiel gegen extremistische, gewalttätige Siedler im Westjordanland EU-Sanktionen gegeben. Und diese Sanktionsdebatten gehen natürlich auch weiter.
Ein Druckmittel wären ja Sanktionen gegen den Siedlungsbau. Unterstützt die Bundesregierung diese solche Strafmaßnahmen gegen Israel?
Ich habe gerade ausgeführt, auf welchen Ebenen wir aktiv sind. Das betrifft die sozusagen Ebene der Vereinten Nationen, das betrifft die Ebene der Europäischen Union und das betreffen auch die bilateralen Beziehungen.
Frau Jeckel und dann noch Herr Krüger.
Der Kollege hat genau meine Fragen schon gestellt.
Dann hat Herr Krüger noch eine andere vielleicht.
Ja, Sie hatten das ja angesprochen, dass die Ministerin in ihrer Herzliya-Rede gefordert hat, die blockierten Mittel für die PA freizugeben. Ist Ihnen da auch angesichts der neuen Äußerungen von Smotrich bekannt in irgendeiner Form, dass die israelische Seite das vorhat oder dass damit zu rechnen ist, dass diese Mittel wieder freigegeben werden?
Ich werde hier nicht spekulieren und den Entscheidungen der israelischen Regierung vorgreifen. Aber wie gesagt, die Außenministerin hat dieses Thema sehr klar und deutlich angesprochen.
Dann hätte ich noch eine kleine, ganz kleine Nachlieferung für Herrn Blank. Es gab kein Telefonat oder sonstiges Treffen zwischen dem Bundeskanzler Scholz und dem US-Präsidenten Trump, weil sich die Amtszeiten nicht überschnitten haben.
Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Thank you.